Ich wünsche euch auch einen schönen guten Morgen. Und bevor ich mit der Predigt beginne, bete ich noch. Herr, ich danke dir für diesen Morgen. Ich danke dir, dass wir Gottesdienst in deinem Namen, Jesus, feiern dürfen. Herr, das ist immer wieder ein Privileg, dass wir das tun können, hier in Freiheit, in diesem Land. Ja, und ich möchte dich bitten, Herr, dass du ja unsere Herzen aufmachst für das, was du uns zu sagen hast, Herr. Es soll darum gehen, dass dein Name groß gemacht wird, nicht, dass wir hier irgendwie im Gottesdienst irgendwie eine Show abreißen oder sagen, wir geben alle unser Bestes und das reicht dann, sondern es geht letztendlich alles von deiner Hand aus und um deinen Segen. Und wir wollen dich bitten, Herr, dass du wirklich heute die Herzen aufmachst und dass du redest, Herr. Ich möchte dich bitten, dass du meine Worte dazu gebrauchst, ja, und dass alles zu deiner Ehre dienlich ist, Herr. Wir wollen dir diese Zeit anbefehlen und diesen weiteren Gottesdienst in deine Hände legen. In deinem Namen, Jesus, bete ich das und danke dir, dass du unser guter und großer Gott bist. Amen. Damals in Israel, wir schreiben das Jahr 860 vor Christus. In Israel herrscht schon einige Zeit eine große Dürre an. Es gibt keinen Regen. Und in Israel, wenn wir mal so überlegen, Israel ist hinsichtlich der Beziehung zu Gott auf einem ganz schlechten Weg. Das Volk Israel verehrt nicht den einen wahren Gott Israels, Jahwe, sondern sie verehren Baal. Und der König und seine Frau machen dabei nicht nur mit, nein, sie treiben das Ganze sogar aktiv voran. Kurze Zeit später auf dem Berg Karmel. Das ganze Volk Israel wird zusammengerufen und es kommt zum Showdown. Auf der einen Seite ist Elia, der Prophet Jahwes, der Einzige. Und auf der anderen Seite sind 450 Propheten im Dienst von Baal. Beide Seiten bereiten jeweils ein Opfer vor für ihren Gott. Und der Gott, der als Antwort Feuer vom Himmel schickt, das ist der wahre Gott. Dieser Wettstreit ist beschlossene Sache. Alle sind damit einverstanden und es kann losgehen. 450 Propheten von Baal, die machen den Anfang. Die starten und 450 Leute, das sind mehr als bei uns hier gerade im Gottesdienst sind, diese Leute, die legen mal richtig los. Und drumherum das ganze Volk Israel, also das war ein Riesenauflauf, was da los gewesen ist. 450 Propheten, sie tanzen wie wild, sie ritzen sich, sie machen eine Show ohne Ende. Sie geben alles, damit ihr Gott Baal, der leider kein Gott ist, Feuer als Antwort vom Himmel schickt. Und das Ganze nicht nur kurz, den halben Tag lang, stundenlang, so ein Schauspiel, das ganze Volk Israel drumherum und guckt zu. Was würde euch an dieser Stelle durch den Kopf gehen, wenn ihr da am Rand steht? Wenn ihr versucht, euch da hinein zu versetzen? Was für Gedanken kommen da hoch? Dann sitzt da der Prophet Elia auf der anderen Seite und er macht sich eiskalt über die Propheten lustig. Vor dem ganzen Volk. Sein Auftritt stand noch bevor. Er hat noch nichts gemacht und noch nicht viel. Und er lacht sie aus. Er verspottet sie. Scheinbar ist sein Vertrauen in seinen Gott ungebrochen. Und dann wird es immer verrückter. Was macht Elia? Er holt Wassereimer. Er schüttet sie über sein Opfer. Dreimal. Beziehungsweise er holt Leute aus dem Volk, die das machen. Zieht einen Graben voller Wasser. Das soll verbrennen, das Opfer Elia, ne? Nicht Wasser. Und dann betet er und was passiert? Feuer fällt vom Himmel und verzehrt das gesamte Opfer und auch das drumherum. Das mit Wasser getränkte Opfer. Völlig abgebrannt. Was für ein Anblick muss das gewesen sein? Wir wissen nicht, ob das ein Blitz war oder irgendeine Art direktes Feuer. Jedenfalls dieses Feuer mit Wasser getränkte Opfer wurde vom Feuer verzehrt. Was für eine Geschichte, die mich immer und immer wieder fasziniert, wenn ich sie lese. Dem Volk Israel und Ahab, die dabei sind, die das alles mit eigenen Augen sehen, ihnen werden die Augen geöffnet und die 450 Propheten des Baal werden hingerichtet. Denn sie waren falsche Propheten, die gegen den einzigen und wahren Gott Israels, Jahwe, gewesen sind. Und das Gesetz von Mose ließ da nicht viel Spielraum, wie mit solchen Propheten zu verfahren ist. Nun könnte man meinen, dass an dieser Stelle die Geschichte vorbei ist. aber es geht direkt im Anschluss nahtlos weiter und das ist der Teil, zu dem ich jetzt kommen möchte. Das ist der Predigttext für heute, 1. Könige 18, die Verse 41 bis 46. Dann sagte Elia zu Ahab, dem König von Israel, geh in dein Zelt, iss und trink, denn ich höre schon den Regen rauschen. Während Ahab wegging, stieg Elia auf den Gipfel des Karmelgebirges, kauerte sich auf den Boden und verbarg sein Gesicht zwischen den Knien. Er befahl seinem Diener, geh dort hinüber und halte Ausschau zum Meer hin. Der Diener ging, dann kam er zurück und meldete, es ist nichts zu sehen. Elia sagte, geh noch einmal. Der Diener ging und kam wieder. Siebenmal schickte ihn Elia. Beim siebten Mal meldete er, ich sehe eine kleine Wolke am Horizont, sie ist etwa so groß wie die Faust eines Mannes. Da befahl ihm Elia, geh zu Ahab und sag ihm, er soll sofort anspannen lassen und losfahren, damit er nicht vom Regen überrascht wird. Ahab stieg auf seinen Wagen und fuhr los nach Jezreel. Da verfinsterte sich auch schon der Himmel, der Wind trieb schwarze Wolken heran und ein heftiger Regen ging nieder. Elia wurde vom Geist des Herrn ergriffen, band sein Obergewand hoch und lief vor dem Wagen Ahabs her bis nach Jezreel. Meinen ersten Punkt habe ich überschrieben mit, die Hindernisse müssen weg. Elia ist geistig hier auf einem echten Höhenflug unterwegs. Ich mag mir kaum vorstellen, wie sich diese Situation für ihn angefühlt haben mag. Erst wird er im Vorfeld dieser Geschichte auf dem Berg Karmel, wird er verfolgt. Er muss sich über einen längeren Zeitraum versteckt halten. Und nun erlebt er eben diese Begebenheit auf dem Berg Karmel. Und das muss eine ungeheure Erleichterung und Befreiung für ihn gewesen sein. Denn vor ganz Israel und vor dem König Ahab wurde offenbar, dass er die Wahrheit gesagt hatte. Dass er richtig gelegen hat. Er war nicht der Verderber, was ihm im Vorfeld vorgeworfen wurde, sondern er war der Reformator Israels, durch den das Volk zur Umkehr gekommen ist. Die Propheten des Baal, 450, deutlich in der Überzahl, die lagen falsch und wurden umgebracht. Elia hingegen lag richtig. Eine Stunde des Triumphes für Elia. Nach der Situation auf dem Berg Karmel ist die Entscheidung des Volkes also gefallen und es wurden auch einschneidende Konsequenzen gezogen. Und Ahab und das Volk Israel mussten ja jetzt einsehen, dass nur Jahwe Gott Israels ist. Und mit diesen Ereignissen kann man sagen, ist so eine Art Wende geschehen. Und das musste passieren, denn es war die Voraussetzung dafür, dass es wieder Regen geben wird. Das hat Gott vorher zu Elia gesagt. 3,5 Jahre dauerte die Dürre an. Und weil das Volk aber jetzt aufgrund des Eingreifens von Gott zur Einsicht gekommen ist. Deswegen sagt Elia in Vers 41, direkt nachdem das Feuer alles passiert ist, sagt er, ich höre schon den Regen rauschen. Und das war ganz schön mutig von Elia, das einfach so zu sagen. Klar, Gott hatte ihm vorher zugesagt, dass das so kommen wird. Aber Elia hatte vor allem auch diesen Zusammenhang verstanden, dass Gott dem Volk dann wieder Regen schenken wird, wenn es versteht, dass er der wahre Gott ist. Wenn man die nächsten Kapitel in der Bibel dann liest, sieht man leider, dass diese Einsicht beim Volk Israel keine nachhaltigen Konsequenzen hatte. Aber für den Moment ist es so gewesen, weil es eben auch so eindrücklich gewesen ist. Und deshalb kam diese mutige Ankündigung von Elia, ich höre schon den Regen rauschen, zustande, die sich dann letztlich ja auch erfüllt hat. Und ich muss sagen, ich finde das sehr erstaunlich, auf was für eine Art und Weise Gott hier am Wirken ist. Das Volk Israel ist geistlich absolut auf Abwägen, allen voran der König. Und Gott gebraucht Elia und schickt erstmal diese Dürre. Und auf besondere Art und Weise beendet Gott dann diese Dürre. Und bevor das Volk eben nicht erkennt, dass er der wahre Gott ist, gibt's auch keinen Regen. Dieses Hindernis musste weg. Und dieses Handeln von Gott ist meines Erachtens kein Einzelfall. Gott lässt sein Volk auflaufen und nach der Erkenntnis greift er ein. Manchmal gebraucht Gott eben Zustände, um uns Menschen zu erziehen, weil wir das immer und immer wieder nötig haben. Es gibt diese Situation, da erhört Gott unsere Gebete möglicherweise auch ganz bewusst nicht, weil wir erstmal etwas verstehen sollen, weil wir erstmal etwas zu begreifen haben. Und ich habe das auch das ein oder andere Mal in meinem Leben zu spüren bekommen. will dazu ein kurzes Beispiel erzählen, was ich, glaube ich, in der Jugend schon mal erzählt habe, was an dieser Stelle, was ich aber sehr passend finde. Und zwar geht es um meine Bibelschulzeit. 4 Jahre Bibelschule habe ich gemacht und im 2. Jahr meiner Bibelschule, am Anfang des Jahres, da gab es so eine Phase, wo ich dachte, yo, jetzt habe ich das 1. Jahr durch, jetzt weiß ich, wie der Hase läuft, kriegen wir hin. Studium ist zwar stressig, aber nö, ich bin ja ein belastbarer Typ und so, also das wird alles schon, Gott wird mir schon die Kraft geben, die ich brauche. Ja, genau. Und ich dachte so, vielleicht kann ich ja den anderen Bibelschülern auch noch zeigen, wie es dann läuft. So den Neuen dann, ne? Diese naiven Leute, die da kommen, bla bla bla. Und dann kommt's, wie es kommen muss. Und nach einiger Zeit, ne, merke ich irgendwie, das haut alles nicht so hin. Ich wurde träge, ich wurde platt. Der Stecker war so ein bisschen gezogen. Und ich musste nochmal neu etwas, was ich eigentlich schon wusste, nochmal ganz neu lernen, weil sich da so ein falscher Gedanke eingeschlichen hatte. Dieser Gedanke, ich schaff's ja doch auch irgendwie selber, musste erstmal lernen, nein, ich bin komplett von Gott abhängig. Letztlich gilt, an Gottes Segen ist alles gelegen. Ich kann alles mir so einteilen und planen, wie ich will, und das ist auch richtig, dass man das macht und so. Aber wenn ich meine, ich könnte es aus meiner eigenen Kraft tun, dann kann es nur schiefgehen. Und deshalb musste ich diese Lektion nochmal neu lernen. Dass ich meine Kraft aus Gott ziehe und aus eigener Kraft es nicht schaffen kann. Und nachdem ich diese Lektion verstanden habe, nachdem Gott mir das gezeigt hat, dann wurde das auch wieder besser mit meinem Energiehaushalt und dann hat er meine Gebete über Kraft auch wieder erhört, was vorher eine Zeit lang etwas anders lief. Aber so läuft es manchmal im Leben. Und Gott weiß, warum er Gebete erhört und warum nicht. Sicherlich ist dieses Thema unerhörtes Gebet sehr vielschichtig. Und da gibt's auch viele Sachen, die wir nicht immer verstehen. Aber es ist auch so, dass Gott manchmal bewusst Gebetserhörungen nicht umsetzt, weil wir eine Lektion zu lernen haben. Und da müssen wir auch bereit sein, uns von Gott etwas sagen zu lassen und uns von ihm korrigieren zu lassen. Und Gott hat an dieser Stelle sehr, sehr viel Geduld mit uns. Unsere Sturheit dagegen ist gar nichts. Damit schaden wir uns nämlich nur selber. Daher ist mein erster Auftrag für dich heute, wenn du dieses Muster vielleicht auch in deinem Leben erkennst, dass Gott dir eine Gebetserhörung möglicherweise vorenthält, dann ist es womöglich an der Frage zu prüfen, ob Gott dir dadurch irgendetwas aufzeigen möchte. Vielleicht ist da etwas, das dich von Gott trennen will. Wirf es weg, denn die Hindernisse müssen weg. Ich komme zum 2. Punkt für heute, den ich überschrieben habe mit der Dauerbeter. Das Volk Israel musste ja auch eine Lektion lernen, dass Jahwe der einzige Gott Israels ist und diese Lektion ist jetzt angekommen beim Volk. Dann steht ihm doch jetzt nichts mehr im Wege, dass der Regen kommt. Und ich finde es sehr erstaunlich, wie die Geschichte dann an dieser Stelle hier weiter verläuft. Denn Gott hatte vor diesem Spektakel Elia zugesagt, dass er den Regen wieder geben wird. Aber der Regen ist noch gar nicht da, sondern erstmal passiert das hier. Elia betet und kauert sich auf den Boden und verbirgt sein Gesicht zwischen den Knien. Elia nimmt eine besondere Haltung ein und betet. Und für diese Haltung haben wir keine biblische Parallele und der Text selber gibt hier auch gar keine Deutung, warum er das tut. Es ist zum einen naheliegend, dass das eine Haltung für besondere Konzentration und Sammlung gewesen ist. Aber es steht nicht einmal direkt da, dass Elia ins Gebet geht. Es steht nur diese Haltung da. Dass er gebetet hat, beantwortet uns Jakobus 5, Verse 17 bis 18. Da steht, Elia war ein Mensch wie wir und als er Gott im Gebet anflehte, es möge nicht regnen, fiel 3 Jahre und 6 Monate lang im ganzen Land kein Regen. Danach betete er erneut. Und diesmal ließ der Himmel es regnen und das Land brachte wieder seine Früchte hervor. Elia betet also und er weiß, dass dieser Regen kommen wird. Dennoch hat er einen gehörigen Gebetsmarathon vor sich. Und diesen gestaltet er eben in dieser Haltung. Und es wird eben nur diese Haltung erwähnt und sonst nichts. Nicht einmal, dass er betet, nicht welche Worte er sagt. Nicht wie lange er betet, nichts. Nur diese Haltung. Und ich glaube, dass diese Haltung von Elia eine wesentliche Rolle spielt, denn dadurch fokussiert Elia sich komplett auf Gott. Er möchte nicht auf den Schauplatz zurückblicken, wo kurze Zeit vorher Gott durch ihn ein riesiges Wunder bewirkt hat. Nein, er klopft sich nicht auf die Schulter, sondern er richtet sich mit seinem kompletten Fokus auf Gott aus und lässt sich von nichts ablenken. Und ich finde das beeindruckend, mit welcher Ehrfurcht Elia hier Gott gegenüber auftritt und wie er betet. Er ist nicht der Wundermacher, sondern allein Gott tut diese Wunder. Und das hat der Elia verstanden und das wird durch diese Haltung zum Ausdruck gebracht. Und dieser ganze Prozess des Betens, den Elia hier durchmacht, der ist eine ganz schöne Herausforderung hinsichtlich Ausdauer und Geduld im Gebet. Die Voraussetzungen für den Regen sind ja schon längst alle da, aber dennoch betet Elia und das lange Zeit. Mehrfach schickt er seinen Diener, um Ausschau nach den Wolken zu halten. Und beim 7. Mal, da wird sein Gebet erhört. 7 Anläufe. Elia weiß, dass sein Gebet Auswirkungen hat, dass sein Gebet eine wichtige Rolle spielt, ja. Er lässt sich nicht entmutigen und bleibt ausdauernd im Gebet. Wir wissen nicht, warum das genau 7 Mal hier so dauert. Aber diese Ausdauer hat Elia bewiesen und dann wurde sein Gebet erhört. Er ist ein Dauerbeter. Und gerade nach dem Wunder zuvor halte ich das für eine ungemeine Herausforderung, nach dem, was Elia direkt vorher erlebt hat. Er verliert nicht die Bodenhaftung und er bittet Gott eben inständig darum, den Regen zu schicken. Und ich finde, diese Beständigkeit von Elia ist das, was in meinen Augen in diesem Bibeltext absolut heraussticht. Es ist keine Wolke am Himmel zu sehen. Und Elia betet und betet und betet. Und dann kommt diese kleine Wolke, Faustgröße eines Mannes. Also eine winzig kleine Wolke. Und sofort weiß er, jetzt ist es soweit. Da hat er es verstanden. Und diese Ausdauer von Elia, dass er immer wieder betet, dieses Vertrauen, dass Gott jetzt handeln wird, wo nur eine kleine Wolke am Himmel zu sehen ist. Ich glaube, das können wir uns zum Vorbild nehmen. Oder das sollten wir uns zum Vorbild machen. Und nein, ich möchte heute nicht auf diesen klassischen Knopf drücken und uns wieder ein schlechtes Gewissen machen, dass wir alle mit schlechtem Gewissen nach Hause gehen. Und wir alle wissen, ja, wir müssen alle mehr beten. Ja, natürlich müssen wir viel beten und das ist auch gut. Aber ich glaube, dieses wir müssen alle mehr beten, das bewirkt es auch einfach nicht mehr. Aber wir dürfen wissen, Gebet hat Kraft. Gebet hat Auswirkungen, denn wir haben einen großen Gott. Das zeigt sich nicht zuletzt durch das, was hier alles passiert. Und deshalb möchte ich uns heute Mut machen, dass wir die Kraft des Gebets im Rahmen unserer Möglichkeiten in Anspruch nehmen und da unser Bestes tun. Und ich weiß auch, dass wir nicht für jedes Thema mit der gleichen Vehemenz beten können, wie Elia es an dieser Stelle hier umgesetzt hat. Wir können nicht 24/7 beten, nicht 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, das geht nicht. Da kommen wir an unsere Grenzen und das ist auch in Ordnung. Wir haben auch noch viele andere Aufträge, die Gott in unserem Leben hat. Aber Gebet ist wichtig. Ausdauerndes Gebet ist sehr wichtig. Und deswegen möchte ich heute mal in dem Wissen, dass wir das nicht für jedes Anliegen in unserem Leben machen können, ein Anliegen aber mal besonders betrachten, wo ich glaube, dass es die allermeisten von uns betrifft und wo ich regelmäßiges Gebet für ausgesprochen wichtig halte. Und zwar meine ich das liebe Gebet für den Partner. Ich glaube, dass das ein Thema ist, was bestimmt schon fast jeder, vielleicht auch jeder hier im Raum, einmal gebetet hat. Dass Gott einen den richtigen Partner schenkt und zeigt, wer das denn sein soll. Und manchmal hat man da auch jemand ganz Spezielles schon vor Augen und im Kopf. Soll ja mal vorkommen. Und wenn man dann jemanden gefunden hat, dann sollte man mit dem Beten auch nicht aufhören, denn jede Beziehung braucht Gebet. Egal, ob man ganz frisch zusammen ist oder ob man schon viele Jahre in seinem Leben verheiratet ist. Und ich habe im Laufe meines Lebens auch ganz, ganz viele Gebete zu diesem Thema gesprochen. Ja, das habe ich. Und ich habe da auch eine Entwicklung erlebt. Es ging mit diesem Klassiker los. Gott, bitte mach, dass ich mit dem und dem zusammenkomme, ne? Oder dann entwickelte sich das mehr in die Richtung, Gott, bitte zeig mir die richtige Partnerin und Gott, bitte schenk mir einen guten Umgang mit diesem Thema, was immer wieder eine große Herausforderung ist. Ja, und auf diesem Weg hat Gott mich vieles gelehrt und manches davon war auch sehr schmerzhaft und das gehört auch dazu. Das muss ich auch zugeben. Aber im Nachgang kann ich voller Überzeugung sagen, jedes einzelne Gebet für dieses Thema hat seinen Wert. Ohne diese Gebete wäre es sicherlich nicht annähernd einfacher gewesen, mit diesem Thema umzugehen. Und auch heute bete ich natürlich noch regelmäßig für dieses Thema aber selbstverständlich unter veränderten Voraussetzungen. Ich bete nicht mehr, dass Gott mir die richtige Partnerin zeigt, sondern natürlich bete ich für meine Ehe und das halte ich auch für total wichtig, das regelmäßig zu tun und umzusetzen. Denn es ist nun einmal so, dass die Partnerwahl, das behaupte ich jetzt einfach mal, die zweitwichtigste Entscheidung in unserem Leben ist, die wir zu treffen haben. Die zweitwichtigste Entscheidung nach der Entscheidung für Jesus, die wichtigste ist. Denn im Optimalfall ist es so, dass du weite Teile deines Lebens mit deinem Partner verbringst. Man gleicht sich an im Laufe der Zeit. Man teilt gemeinsame Ansichten. Man hat im Leben ganz, ganz viel. Man geht Seite an Seite durchs Leben. Und deswegen ist es so wichtig, diese Frage im Gebet zu bewegen und sich diese Frage auch gut zu überlegen. Denn wir sehen in der Bibel hier genau im Umfeld dieser Geschichte, sage ich mal, ein ganz schlechtes Beispiel, denn dieser König Ahab von Israel ist ein Negativbeispiel. Er steht in 1. Könige 16 an einer Stelle, dass es schlimm ist, dass er den Götzendienst weitergeführt hat von seinem Vorgänger, aber noch schlimmer ist es, dass er sich Isabel zur Frau genommen hat, eine Frau, eine Phönizierin, die ihn dann noch mehr zum Götzendienst verführt hat. Das wird in der Bibel so beschrieben. Also diese Partnerwahl ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Ehe und Beziehung ist ein großes Thema. Und deshalb möchte ich dir hier heute Mut machen, täglich für das Thema Beziehung bzw. Partnerwahl ins Gebet zu gehen. Und man darf das sehr gerne auch für andere Menschen tun, denn es geht ja nicht immer nur um mich und meine Beziehung, was einem am Herzen liegt, sondern auch für andere Menschen ist das sehr, sehr wichtig, weil das eben so ein umkämpftes Thema ist. Es geht darum, den Grundsatz Beziehung und Partnersuche nach dem Willen und den Maßstäben Gottes leben zu können und da brauchen wir Gebet. Und da möchte ich auch nochmal an diese faustgroße Wolke erinnern. Bei kleinen Anzeichen, wie Elia verstanden hat, da ist ein kleines Anzeichen, sensibel sein, wenn Gott etwas in uns verändert, unsere Einstellung zum Thema Beziehung, wenn Gott etwas vielleicht in meiner Ehe verändert, weil ich bete, da sensibel sein und dem folgen, was Gott in uns verändern möchte, was er sagen möchte, was er tun will. Manchmal sehr herausfordernd, aber ungemein wichtig. Und ich glaube eben auch, dass der Teufel ein ungemein großes Interesse hat, Beziehungen und Ehen von Christen kaputt zu machen. Und deshalb ist es umso wichtiger, dass ganz viel gebetet wird für Ehen, für Beziehungen, vielleicht auch für Single-Dasein oder für Partnerwahl. Denn stabile und funktionierende Ehen und Familien oder ein Single-Sein im guten Bewusstsein, das trägt nicht nur unsere Gemeinde, sondern das trägt letztlich auch unser Land. Denn da gibt es so viele kaputte Familien und Ehen, das ist furchtbar. Von daher möchte ich euch einladen, dieses Thema zu eurem Dauerbrenner im Gebet zu machen. Und je mehr Dauerbeter es nach dem Vorbild Elias für dieses Thema gibt, desto besser ist es. Denn da können wir alle nur von profitieren. Ich möchte an dieser Stelle einmal das, was ich bisher gesagt habe, zusammenfassen. Erstens, die Hindernisse müssen weg. Die müssen ausgeräumt werden. Durch diese spektakuläre Begebenheit auf dem Berg Karmel, da hat das Volk Israel gelernt und eindeutig gezeigt bekommen, dass Jahwe der einzig wahre Gott Israels ist. Dann hat Gott die Dürre beendet und wieder Regen geschickt und das war die Voraussetzung dafür. Und in unserem Leben kann es auch so sein, dass es Hindernisse gibt, die unsere Beziehung zu Gott im Weg stehen, sodass Gott möglicherweise mit der Erhörung gewisser Gebete auf sich warten lässt. Denn die Hindernisse müssen weg. Und zweitens, der Dauerbeter. Der Regen kam nicht sofort und auf Knopfdruck, sondern Elia hat inständig zu Gott darum gebetet. Nach einiger Zeit hat Gott das Gebet Elias erhört und Elia ist uns in Sachen Ausdauer und auch in Sachen Vertrauen im Gebet ein hervorragendes Vorbild. Wir können nicht 24 Stunden am Tag beten. Das ist auch gar nicht unser Auftrag, uns immer wegzuschließen ins Kämmerlein und zu beten. Aber es lohnt sich, ein Dauerbeter nach dem Vorbild Elias zu werden. Zum Beispiel bei so prägnanten Themen wie Partnerwahl oder Ehe. Das ist schon eine spektakuläre Geschichte, die sich da auf diesem Berg Karmel abgespielt hat. Erst das Feuer, dann der Regen. Und mich fasziniert das, dieses große Ganze. Mich fasziniert Elia. Aber mich fasziniert auch, wie Gott durch Elia hier an dieser Stelle handelt, wie er in Zeiten der Abwege Israels am Wirken und am Handeln ist. Und diese Geschichten aus dem Alten Testament, sie haben uns auch heute noch sehr, sehr viel zu sagen. Viel mehr, als ich nur annähernd in dieser Predigt hier rüberbringen kann. Und deswegen möchte ich uns heute Mut machen, dass wir unsere Hindernisse aus dem Weg räumen und dass wir zu Dauerbetern werden. Alles zur Ehre Gottes. Und Gott segne uns dabei. Amen.